Damit hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer. Ich freue mich, dass ihr wieder alle reinhört. Und ich habe mir diesmal ein Thema genommen, der Fisch des Jahres 2026. Ich war dahingehend schon mal eingeladen auf einem anderen Podcast, und zwar von Rute raus, der Spaß beginnt, mit Horst und Heinz. Und das Ganze haben wir damals in den Kasten gebracht, auf der Angelwelt in Berlin, also für all diejenigen, die da mal reinhören wollen. Das ist natürlich ein bisschen, auf Deutsch gesagt, oberflächlich gehalten. Gerade für viele Neueinsteiger oder, ich sag mal, Angler, die daran interessiert sind, wurde das gehalten. Findet ihr, gibt einfach mal bei Google ein, MDR-Podcast, Rute raus, der Spaß beginnt, oder WDR ist das, glaube ich. Und da werdet ihr das auf jeden Fall finden. Ich möchte hier mal wieder den Spagat schaffen, um einmal diesen Real Talk zu sprechen, weil dazu habe ich wieder ganz aktuell gerade was zu erzählen, jetzt Anfang Februar, beziehungsweise sind wir jetzt Ende Februar schon wieder. Ich komme gerade aus Italien, habe eine Hausmesse hinter mir, und das ist, glaube ich, auch wieder so ein richtiges Thema, bevor jetzt für uns alle die heiße Phase losgeht. Das Frühjahr steht vor der Tür, die meisten sind heiß wie Frittenfett. Von euch, mir geht's ja genauso, aber ich habe den Nachteil, dass ich schon wieder gute 12 Tage unterwegs war. Und das will ich hier gleich mit einfließen lassen, warum ich glaube, warum der Wels nie so eine Population an Anglern beziehungsweise auch an dieser Marketingmacht Angeln haben wird, wie zum Beispiel Hecht, Barsch, Zander, was ja extrem auffällig ist, oder auch Karpfen. Und das ist mir jetzt wieder in den letzten Tagen eingefallen, und deswegen versuche ich das hier alles mit einfließen zu lassen. Meine Gedankengänge und so weiter. Ich freue mich natürlich wie immer von euch auf Feedback, auf Kritik, wie auch immer. Schreibt mich dazu am besten gerne über Instagram an, das ist der direkteste Weg. Und bevor wir reingehen, hier mal eine kleine Änderung. Vielleicht hört ihr das hinter mir so nebenbei rauschen. Das ist mein PC, der lädt zurzeit ein Video hoch. Das Video wird auf meinen Kanal erscheinen, und da will ich euch mal ganz kurz mitnehmen auf eine Änderung, die 2026 uns betrifft bei Zec Fishing. Und zwar, dass ich wieder Videos gezielt nur bei mir veröffentlichen werde und nicht mehr bei Zec Fishing Wales. Keine Angst, Sponsoring hat sich nicht geändert, und deswegen will ich euch das hier auch gleich mit erzählen. Das ist nicht viel, denn wir haben den Nachteil aktuell, dass wir keine Manpower mehr haben, die Videos schneidet, die Videos plant, die den ganzen Background organisiert mit Social Media. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, um euch regelmäßig Content zu bieten, einmal in der Woche, rund um das Ballerangeln mit seinen ganz vielen Facetten, dass Hannes und ich uns dahingehend wechseln werden. Hannes macht Zec Fishing Wales, der lässt das schneiden, dafür haben wir jetzt noch jemanden, und ich schneide alles selber und bringe das alles dadurch bei mir auf den Kanal. Das ist der ganze Hintergedanke, und dadurch habt ihr jeden Mittwoch 11.30 Uhr Bewegtbildformat mit all den verschiedenen Sachen rund um das moderne Welsangeln. Und das ist gleich so ein erster Punkt, der mir dabei immer wieder auffällt, wenn es wirklich um das Welsangeln geht, die Anfänge. Wie fangen die meisten Leute an? Und die meisten Leute, und deswegen mache ich jetzt auch gerade ganz aktuell diesen Podcast, fangen eben damit an, dass die mal in Berührung gekommen sind, meistens beim Grundangeln auf Aal, mit dem Wels, meistens so 20, 30, 40 Zentimeter Fischchen, da gefangen beim Grundangeln, Posenangeln, wie auch immer, und jetzt so ein bisschen da mal reinschnuppern wollen, da mal was probieren wollen, sich eine schwere Rute gekauft und so weiter und so fort, und möchten das gerne an ihren jeweiligen Hausgewässern dann umsetzen. Und dabei fällt mir das immer wieder auf, was wirklich wichtig ist. Das allererste ist, wenn ich dann immer auf Deutsch gesagt Rede und Antwort stehe, auf Messen, wo die Leute mit einem natürlich in das persönliche Gespräch kommen, fällt mir immer wieder auf, natürlich, dass Social Media die Leute immer wieder so ein Stück weit, ich sag dazu gerne, verblendet. Das hört sich, glaube ich, schlimmer an, wie ich es tatsächlich meine. Aber ich will das hier wirklich immer ganz klar sagen. Der Wels ist und bleibt ein Fisch, wo man auf Deutsch gesagt die Eier haben muss, weiterzumachen. Und das ist so ein Riesenproblem im Gegensatz zu vielen anderen Fischen. Natürlich gibt es beim Hecht, beim Barsch und so weiter, das will ich nicht kleinreden, dass das viel einfacher ist, da einen zu fangen. Aber dauerhaft erfolgreich zu sein, gerade mit großen Fischen, und jetzt kommt's legal an unseren Gewässern, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und warum? Weil im Social Media nicht das reale Bild vom Welsangeln gezeigt wird. Ihr seht das, was ihr sehen sollt, wo ein paar Taubürmer an der U-Pose rausgeschmissen werden und auf einmal hängt da einer dran. Ein Riesenfisch, Wahnsinn, geil, Petri und weiter geht's. Und das ist sehr häufig das, was ich erlebe auf Messen. Und ich kann es euch sagen, es gibt viele Jungs, die regelmäßig sehr große Fische in Deutschland fangen. Und ich möchte mal vorsichtig hier mit euch dem Wild Talk sprechen, dass ich weiß, durch direkte Kontakte, egal durch welche Plattformen, Instagram, YouTube, aber eben halt auch auf den besagten Messen, dass über 90% dieser großen Fische und der Jungs, die die gezielt fangen, oft illegal sind. Und illegal steht und fällt halt mit den lebenden Köderfisch. Dann kommt noch das Nachtangeln in einigen Bundesländern, dann kommt das Abspannverbot, dann kommt dies, dann kommt das. Und das ist das Hauptproblem, dass gerade Quereinsteiger, Neueinsteiger in das Wallerangeln, Waller eingeben, da ganz große YouTube-Formate sehen, viel Videocontent da kriegen, kostenlos, wo alles gezeigt wird, die wirklich dann fit sind, die Jungs, was Montagen angeht und so weiter und so fort, und kaufen sich ein Päckchen Tauwurm und sind dann meistens fürchterlich enttäuscht, dass sie jetzt 4 Nächte letztes Jahr gefischt haben oder 8 und der ominöse 1,80 Meter Fisch, 2 Meter Fisch ist eben nicht gefallen. Und das ist wirklich der Real Talk. Auf der einen Seite natürlich das, was ihr seht, und mein Beispiel dazu ist immer wieder, dass die Leute mehr im Social Media unterwegs sind wie am Wasser. Und natürlich immer wieder gibt es viele Jungs, die wirklich gute Fische fangen und das auch regelmäßig. Aber eben, ich habe leider diesen Einblick, und ich sage bewusst leider, weil das sehr oft wie so ein Augenöffner ist. Ich habe das jetzt erst wieder gehabt bei der Montagestunde, bei der Hausmesse, Angeln und Freizeit, richtig coole Veranstaltung, coole Preise mit einer großen Tombola. Also das war echt eine gelungene Veranstaltung am Wochenende. Und da ist mir das wieder aufgefallen. Und da muss man dann den Leuten sagen, das ist speziell für den lebenden Köder. Ja, ja, für Köderfisch, wir wissen schon. So, und das ist überhaupt nicht meine Intention. Überhaupt nicht. Ich will selber mir immer wieder beweisen, dass das auch möglich ist, legal große Fische zu fangen. Und ich werde sehr oft dabei auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Natürlich kann ich es mir einfach machen. Oder ihr, je nachdem. Das liegt an meiner Unfähigkeit, gut zu angeln. Das kann man sich selber immer wieder annehmen. Und da schlagt man jetzt mal die Brücke zu dieser Italien-Tour. Weil die Eier muss man dann natürlich auch haben, gerade als Guide, dann durchzuziehen. Und der Lügendetektor Live-Echolot-Technik arbeitet ja penetrant gegen ein. Denn wenn wir früher sagen konnten, die Fische sind halt nicht da, ist es jetzt anders. Wir können die Fische zeigen, wir können versuchen, diese anzuangeln und kriegen trotzdem keine Bisse. Und so ist es mir jetzt eben auch wieder gegangen am Fluss. Das Video dazu findet ihr, wie gesagt, auf meinem Kanal. Deswegen will ich da jetzt nicht zu weit vorweggreifen. Vielleicht haben die meisten auch schon eher das Video gesehen, weil der Podcast ja etwas zeitversetzt kommt. Aber hier nochmal mein Hinweis, Crafty Fisherman bei YouTube. Da klickt gerne mal rein, da habe ich euch dabei mitgenommen. Und das war schon wieder brutal. Und das ist immer wieder das, was ich meine, was mir eben fehlt bei vielen anderen Formaten, weil ich selber konsumiere ja auch YouTube, ich konsumiere natürlich auch Instagram, wie auch immer. Und diese Bubble in der Weltszene ist natürlich überschaubar. Sie ist viel größer beim Raubfisch und so weiter. Und beim Welsangeln wirklich Accounts zu finden, die erstens mal nur in Deutschland unterwegs sind, das ist sehr selten, ist natürlich aber auch wieder logisch, weil ich auf Deutsch gesagt habe dazu auch kaum noch Bock. Und da kann ich mit euch einen anderen Real Talk mal gleich sprechen, den natürlich auch viele nicht sehen, Wenn man zum Beispiel YouTube-Filme macht, hat man sehr häufig das Problem, dass die Algorithmus-Schelle das natürlich an jeden ausstrahlt, der irgendwie das mal konsumiert hat, von anderen YouTubern, wie auch immer. Und dann werden andere Videos angezeigt und unter anderem meine. Und ich möchte mit euch mal über ein Video sprechen, Baller unter dem Eis. Ich war Anfang Januar bei minus 10 Grad auf dem Wasser unterwegs. War alleine, war nicht wirklich verwunderlich, hatte Oberflächentemperatur von 0,7 Grad, im Schnitt bis 1,1 Grad. War alles wirklich steif gefroren. Und nach diesem YouTube-Film ist mir halt wieder aufgefallen, was Deutschland so besonders macht. Und das erste ist natürlich, dass mir zugetragen wurde, dass ganz viel jetzt geprüft wird, um mich anzuzeigen. Das kenne ich jetzt mittlerweile ja schon über 15 Jahre. Ich habe damals auch eine Vorstellung mal gemacht von einem großen Stausee, da war das ähnlich. Da wurde mir dann gesagt, die schmeißen mich raus und wenn sie mich kriegen, dann machen sie mich fertig und was weiß ich. Wie gesagt, das hat sich nicht wirklich verändert. Jetzt hat sich nur das dahingehend verändert, dass es halt online kommt. Meistens mit irgendwelchen Pseudonymnamen. Und das Erste, was kam, ich habe geschleppt in dem Video, was verboten ist. So, und da kann man jetzt natürlich da anfangen zu diskutieren. Ich habe das natürlich dahingehend gemacht. Erstens mal mache ich das immer bei diesen aktiven Angeln. Ich habe den Köder immer im Wasser, kurz unter dem Boot bzw. Kajak. Ganz einfach dahingehend, damit ich sofort den Köder ablassen kann, falls ich einen Fisch finde. Und zum anderen war das in der besagten Tour sogar deshalb so, weil ich das auch anders probiert habe, weil mir die Würmer innerhalb von 5 Minuten am Kajak festgefroren waren und steif waren. Das war einer der Hauptgründe, warum ich die Köder immer da im Wasser gelassen habe. Das war einer der berechtigten Gründe, das kann man sehen im Video. Und dann kommt das nächste, dass ich mit dem Kajak auch Bootsangler bin und die Gesetzesverordnung sagt halt, das ist nur vom verankerten Boot aus zulässig, darf man auch mit dem E-Motor angern und so weiter und so fort. Ja, das weiß ich. So, und da kommt natürlich, ich bin erstmal davon ausgegangen, dass ich zum Beispiel zum Billyboot gehöre, weil da gibt es wieder eine Sonderregelung mit dieser Ankerpflicht, aber dem scheint nicht so zu sein und deswegen rollt jetzt beim Bundesgerichtshof die Klagewelle gegen mich, wo sich alle jetzt gegen mich verschworen haben. Und das ist auch so ein Punkt, wenn ihr regelmäßig in Deutschland große Fische fangen wollt, habt ihr mehrere Probleme. Und das allererste ist, ihr müsst dort angeln, wo diese vorhanden sind. Und überall, wo einmal ein großer Fisch gefangen wurde, wird es andere Angler geben, die diese fangen wollen. Und das heißt immer, der Stress kommt immer von innen und nie von außen. Mir hat noch nie ein Campinggast gesagt, du schleppst, weil du die Würmer im Wasser hast. Was machst du da überhaupt? Das kommt immer von innen, dieser Druck, dieser Stress von Angler gegen Angler. Weil man sich nicht an die Gesetze hält, weil man das für sich ausdehnt, wie auch immer, wie dem auch sei. Fakt ist auf jeden Fall, das wird natürlich dann sehr oft noch an die große Glocke gehangen, weil man das natürlich dann auch publiziert. Dann macht man natürlich die Gewässer kaputt, wie auch immer. So, und wenn ihr jetzt auf den Trichter kommt, Ballerangeln ist genau mein Ding, das fangen wir jetzt an, dann müsst ihr an Gewässer gehen, wenn ihr große Fische fangen wollt, wo es diese gibt und die wurden meistens schon vor euch gefangen. Das heißt, immer es wird andere Angler geben, Lokalmatadore, ganz, ganz schwierig. Leute, die denken, die Gewässer gehören ihnen, habe ich schon mehr wie einmal erlebt. Und dazu gleich ein Paradebeispiel, da weiß ich, woran ich bin. Petri Spotzfreund, da weiß ich schon alles, große Gefahr für mich, meistens dann noch in Einstrich, Keinstrich, in komplett Camouflage, wie man halt heutzutage auf so einem Boot umherläuft, da muss man ein bisschen aufpassen, das sind die Alteingesessenen und wenn man da als Neuling, in den ihr reich vorstößt, hat man schon den Stress vorprogrammiert, ohne dass man jemals einen Köder im Wasser hatte. Gibt es auch in anderen Ländern, muss man auch gleich dazu sagen, gibt es auch in Frankreich. Von daher, also das ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, aber ich will euch dahingehend ein bisschen briefen und euch meine Erfahrungen dann mitgeben. So, und das nächste ist natürlich dann die Gesetzeslage. Klar, über allen steht das Verbot des lebenden Köderfisch. Das heißt, wir sind auf Alternativköder angewiesen. Oder alternativ würde ich es ja gar nicht nennen, ich würde sagen legale Köder. legale Köder, das kann auch schon damit anfangen, dass es eben nicht überall erlaubt ist, was jetzt auch so ein Riesenthema wird, wieder im Frühjahr, Fischabfälle tonnenweise in den Gewässer reinzuhauen. Weil dazu gibt's auch ganz klare Regeln. Ihr könnt nicht einfach in den Supermarkt gehen oder in eine Fischschucht und euch 300 Kilo gehäckselte Forellen kaufen und die sinnlos ins Wasser kippen, weil ihr das mal gesehen habt. Und das ist ja alles so cool. Und irgendwelche Gedärme noch mit rein und Hühnchen. Auch da gibt es rechtliche Vorlagen, je nach Gewässer natürlich. Und ich weiß es, dass das auch wirklich wichtig ist zu beachten, denn umso mehr Leute das machen, umso mehr Fische werden damit natürlich gefangen. Das sollte jedem klar sein. Wenn das einer macht und der fängt damit 5 Fische, ist das das eine. Aber wenn der eine, der dann 5 Fische gefangen hat, dadurch 10 neue Angler, sind es auf einmal 11. Und wenn davon jeder nur 3 fängt, haben wir auf einmal 33 Fische. Und umso mehr zieht das dann wieder neue Angler an. Und umso mehr fliegt dann da Wasser, also Köder ins Wasser so rum. Und das kann wirklich negativ sein. Ich habe ganz aktuell wirklich Berichte, Bilder, Videos, wo in einem bekannten Fluss Hühnergedärme alles an der Oberfläche getrieben ist, weil halt manche 100 Meter weiter oberhalb von einer anderen Angelstelle gefüttert haben, weil die das gesehen haben. Und das muss ja jetzt abgehen. Auch so ein Punkt, da muss man sich gesetzlich erstmal kundig machen, was ist da überhaupt, ja, die Gesetzeslage, die aktuelle, gerade dann in großen Mengen, da sollte man sich wirklich vorher kundig machen, denn da weiß ich, wenn das so in anderen Gewässern sein sollte, zum Beispiel in den See, was ich da im Videomaterial gekriegt habe von einem bekannten Fluss, da ist schnell Land unter, nicht nur von den Angelvereinen her, sondern auch von Badegästen, Surfern, wie auch immer. Wenn dann auf einmal im Sommer eine leichte Ölfilmschicht mit Gedärm und so schon oben umher treibt, stinkiger Fisch, da kann ich mir vorstellen, da ist Ärger vorprogrammiert. Also von daher auch hier nochmal mein Appell, es gibt viele coole Angelmethoden auf Fels, das macht ja auch seinen Reiz aus. Aber nur, weil die einen mal gezeigt wurden, die wirklich gut sind, heißt das noch lange nicht, dass die an jedem Gewässer erstens mal umsetzbar sind und zweitens, ob das überhaupt dann legal ist. Obwohl der Köder vielleicht legal ist, aber das Drum und Dran ist vielleicht nicht legal. Und dann fällt das halt sehr oft schon in die Kategorie, ich kann damit zwar angeln, aber wenn ich eins der wichtigsten Punkte gar nicht machen kann, zum Beispiel das Vorfüttern, um Fische daran zu gewöhnen, dann fällt diese Fängigkeit meistens dann auch hinten unter und ist dann eben doch nicht mehr die Nummer 1, um da schnell ein paar Fische zu fangen. Und der nächste Punkt, der natürlich dann irgendwann mal eintritt, ist der glückliche Moment, wenn alles aufgegangen ist und man hat wirklich für sich selber einen schönen Fisch gefangen. Da steht dann halt als nächstes in Deutschland in Raum, in vielen Gewässern, diese Entnahmepflicht, gerade von dem Verein her. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wenn dann halt der alte Spotsfreund, der seit 35 Jahren in dem Verein ist, euch mitkriegt, wie ihr 1,60 Meter wieder reinschiebt, da kriegt ihr Stress. Das weiß ich selber, mehr wie einmal. Ich habe genug Gäste, denen das selber in ähnlicher Form passiert ist und von daher, das ist halt auch so ein Punkt, der abschreckend ist. Gerade um dann dauerhaft diese Motivation zu finden, rauszugehen. Denn die braucht man nun mal, um dauerhaft erstmal erfolgreich zu sein. Wenn ich 2 Nächte im Jahr fisch, sollte jedem von euch klar sein, habe ich eine ganz andere Chance, wie als wenn ich 20 mache. Klar. Aber bevor das Angeln eigentlich da in den eigentlichen Fokus rückt, haben wir halt diese Kernproblematik mit Gesetzeslage und mit den ganzen Drum und Dran, die wir in vielen anderen Regionen in der Form nicht haben. Es fängt dann an wirklich mit Heranfahren ans Wasser, wo komme ich ans Wasser, das ist verboten, das ist eine Privatwiese, da ist dies, da ist das, da darf ich das nicht, da darf ich das nicht, am besten ist, ich bin gar nicht da. Was ist, wenn ich einen Fisch gefangen habe und so weiter und so fort. Und das alles schmälert schon mal die eigentliche Stimmung, bevor es dann eigentlich losgeht. Denn beim eigentlichen Losgehen braucht man wirklich diesen Schneid, um durchzuziehen. Und da wollen wir gleich das nächste Thema aufschlagen, diese Angelmethoden, diese Brücke, was ich gerade gesagt habe mit diesen Fischabfällen. Ja, das funktioniert definitiv, auch dieses Pelletangeln. Aber immer wieder phasenweise, ganz wichtig, immer auf die jeweilige Phase, Bedingungen an euren Gewässer anpassen, an dem Bestand? Was machen andere Angler? An die Gesetzeslage etc. pp. Es gibt ja ganz viele Gewässer, wo zum Beispiel das Anfüttern verboten ist mit Boilies, mit Pellets. Auch dahingehend, da muss man dann natürlich einen Ball flach halten. Da kann ich nicht mit dem Boot und vielleicht noch mit einer Drohne drüber fliegen und filme ich noch, wie ich da 20 Kilo Pellets erstmal versenke. Sollte auch wieder jeden einleuchtend sein. Und von daher, das ist schon mal das allererste, bevor es überhaupt losgeht, nicht nur das passende Gewässer zu finden, wo ich das dann umsetze, sondern eben dann auch ein Gewässer zu finden, was einigermaßen welsanglerfreundlich ist. Und ja, die gibt es, gibt viele kleine Vereine, es gibt aber auch einige Flussabschnitte, wo zum Beispiel ein Fischer drauf ist, wo es Zwischenmaße gibt, auch für Wels, wo vieles noch gemacht werden kann, zum Beispiel das Umlenken über Bandsticks, um die Schnüre wegzubekommen und so. Ja, das gibt's. Und deswegen erstmal hierzu mein Rat, falls ihr das als Neueinsteiger hört, würde mich natürlich immer freuen, wenn ich auch solche Leute hier erreiche, weil ich ja doch immer sehr speziell in dieser Welsblase drinne bin. Aber falls du dich angesprochen fühlst und du bist ganz neu in diesem Game, such dir als allererstes ein Gewässer, wo du das erstens mal stressfrei umsetzen kannst. Denn ich kann es dir sagen, aus eigener Erfahrung, dir geht das dann irgendwann so auf den Sack, dass du überhaupt keinen Bock mehr hast. Und ich möchte dazu gern nochmal auf meine Verstöße da zurückkommen mit diesem verankerten Boot, beziehungsweise Kajak. Diese Punkte kommen nie zu mir, aber die sind wie so eine Welle, wie so ein Grundrauschen. Denn die Leute, an die das rangetragen wird, stehen halt mit mir in Kontakt, die sagen mir das, dann legt der auf, dann meldet sich der andere, hast schon gehört, und die wollen dich anzeigen und was weiß ich. Und da muss ich immer davon ausgehen, ich fahre im Jahr im Durchschnitt 50.000 Kilometer, mal mehr, mal weniger. Und da muss ich immer wieder davon ausgehen, wenn mich einer überholt, zum Beispiel in der 80er-Zone und fliegt mit 120 an mir vorbei, was da los wäre, wenn wir den anhalten und alle diskutieren erstmal, jeder, der einen Autoführerschein hat, was der davon hält. Wenn was verboten ist und es ist nachweisbar, dass man das als Person falsch gemacht hat, da gibt es einen Strafzettel und je nachdem, wie schwer das Verbrechen war oder der Delikt, bezahlt man das oder hat halt andere Strafen, Konsequenzen noch nach sich zu ziehen und dann ist ja das Thema aber auch mal erledigt. Ich muss das ja nicht tot philosophieren, das Video, ich war nur nicht mal 48 Stunden angeln und habe dann 3 Wochen Spaß hinten dran, weil irgendwelche Suffköpfe da sich darüber chauffieren und wollen das diskutieren. Und was weiß ich, wenn es ein Verbot gibt, dann akzeptiere ich das. Ich kann die Gesetze nicht ändern. Ich habe dazu auch keine Nerven und Kraft, um das anzustoßen. Und dann bezahle ich das, wenn ich da was falsch gemacht habe oder muss halt meine Angelkarte für da das Gewässer abgeben, wie dem auch sei. Aber ich will es eben nicht tot philosophieren und mit jedem darüber diskutieren, was ich davon halte und was das war und hin und her. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das ist das Hauptproblem wirklich in dieser Waller-Szene. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu allen anderen Angelmethoden. Denn wenn ihr zum Beispiel einen Zander-Coach an eurer Seite habt und glaubt es mir, ich gehe bis jetzt noch davon aus, dem wird es früher oder später beim Wels auch geben. Der wird euch da richtig fit machen. Das Problem ist nur, das kann der euch nicht abnehmen. Das wird immer das Riesenproblem beim Welsangeln sein. Was will der euch erzählen, dass er eine Rotations-U-Pose an der Strömungskante mit Tauwürmern setzen sollt? Habt ihr in 5000 Videos schon gesehen. Aber dann geht das allein schon los. Wie präsentiere ich dann 2 Routen, wenn es Abspann verboten ist? Wie präsentiere ich denn Pellets, wenn das Anfüttern verboten ist? Single Hookbaits auf Wels, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, funktioniert nicht sonderlich toll. Und das sind alles solche Sachen, wo mir immer wieder auf die Füße fallen und wo ich mich einer der wenigen sehe, die das überhaupt benennen können. Und hier immer wieder diese wirkliche Transparenz schaffen will, gerade für Neueinsteiger. Um denen diese Faszination Wels so ein bisschen mehr schmackhaft zu machen und viele Sachen, die wirklich nervig sind, dieses Grundrauschen an der Seitenlinie, dass die das nicht so belastet, dass die nach 2 Jahren alles hinschmeißen und sagen, das ist die größte Scheiße, die ich je gemacht habe. Und ich habe es bis jetzt einmal gehabt in meiner ganzen Karriere, wo ich wirklich Leute zum Angeln geführt habe, versucht habe, denen das zu zeigen. Ich habe es bis jetzt einmal gehabt und da bin ich sehr froh drum und dankbar für diese Offenheit, dass mir jemand gesagt hat beim Waller-Workshop, so viel Aufwand, um einen Fisch zu fangen, darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Und das ist nur fair. Erstens mal mir gegenüber, aber vor allen Dingen sich gegenüber. Ihr macht das für euch. Und das ist das Hauptproblem. Sehr häufig im Social Media habe ich das Gefühl, dass Leute für andere angeln gehen, um sich zu profilieren. Da hat es vielleicht nicht geklappt als Fußballstar, als der nächste Michael Schumacher, wie auch immer. Aber dann hat man mal einen großen Fisch gefangen und merkt auf einmal, dass dann ein gewisser Hype da ist, je nachdem, wie ich den in der Öffentlichkeit verkaufe. Und auf einmal ist man dadurch angefixt und denkt, jetzt bin ich hier ein Superstar und die Welt hört sich auf zu drehen oder sie dreht sich nur noch um mich. Das ist ja eh so ein Riesenpunkt, gerade bei diesen ganzen Szenegrößen, dass das ganz schnell geht. Und ja, ich kenne selber diese Entwicklung. Von daher kann ich mich da weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es weiß, wie es ist, wenn man wirklich viele große Fische mal fängt, dass das irgendwann so ein bisschen einen abkapselt von der normalen Anglerschaft. Erstens im Kopf und zweitens dann auch im Benehmen gegenüber der normalen Anglerschaft. Das passiert fast zwangsläufig. Auch wenn das keiner so wahrhaben will, aber das hängt dann damit zusammen, dass sich manche dann mit dir auch wieder so ein bisschen diskutieren wollen wegen irgendwelche Fischgrößen mit einem Meter oder so, wo du dann herzhaft drüber lachen kannst. Und dadurch wertest du den anderen schon ab. Was für den wichtig ist und der Lebensfisch, den er vielleicht verloren hat mit 1,40 Meter kurz vor den Füßen, lachst du dann weg und dann bist du schon der Buhmann. Wie gesagt, ich kenne alle verschiedenen Facetten, von daher immer wieder da mein Appell, gerade für die Leute, die schon länger in diesem Game drin sind, immer das aus der Perspektive sehen, wie habt ihr angefangen, wie war euer Reiz, eure Faszination, wo der erste wirklich gute Fisch hochgekommen ist vor den Füßen und ja, ihr wart selber überfordert, wie greife ich den, dann hat er sich gedreht und so weiter und so fort, die ersten Bisswunden an der Hand. Das darf man nie vergessen und da muss man sich immer wieder geißeln und selbst resetten, um das eben anderen Leuten eben halt auch wirklich dann zu zeigen, wie man es besser macht, gleich von vorne weg. Deswegen nehme ich mir bei diesem Podcast-Format diese Freiheit, um eben halt auch diese negativen Sachen anzusprechen. Und ich mache das nicht, um irgendwelche Leute zu kritisieren oder so, sondern um Neueinsteigern, Quereinsteigern eben diese Punkte, die sie früher oder später durchlaufen werden, ein bisschen schon abzufedern, damit sie nicht gleich nach 2 Jahren alles hinschmeißen. Von daher macht euch vorher kundig, was ist überhaupt euer Angelstil? Was ist euer Zeitmanagement? Könnt ihr überhaupt mehrere Tage mal angeln gehen? Ist es vielleicht so, dass ihr wirklich ein cooles Gewässer vor der Haustür habt, wo ihr auch mal eine Stunde zum Angeln gehen könnt? Das sind alles Punkte, die da reinspielen. Und dann ist es natürlich, wenn ihr so ein Gewässer vor der Haustür habt, viel besser für euch, das zum Beispiel aktiv zu befischen, wie jemand, der da 200-300 Kilometer Anreise hat. Und da macht das dann natürlich keinen Sinn, wegen 3-4 Stunden Angeln dahin zu fahren. Alles logisch, da brauche ich dann schon mal 1-2 Tage, um da wenigstens ein bisschen Zeit zu investieren. Und das sind alles so Sachen, die möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben. Also als allererstes sucht euch das richtige Gewässer aus. Ihr findet die Infos, ihr findet Angelvereine mit einem guten Welsbestand. Ihr findet dies, ihr findet das. Es gibt viele öffentliche Gewässer, große Tagebauten, wo ihr mit dem Boot angeln dürft, wo ihr auch schleppen dürft, wo es einen Welsbestand gibt, eine gute Welspopulation, gerade an den Fischen, die wichtig sind. Und da lohnt sich der Anfang definitiv und sucht nicht die Nadel im Heuhaufen mit irgendeinem Vereinsteichen, wo ja mal vor ominöser Zeit mal ein Wels gesichtet wurde, eingesetzt wurde, wie auch immer. Glaubt es mir, sobald große Kapitale Waller mal gefangen wurden, spricht sich das rum. Ob das dann der Verein will oder nicht, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber es gibt viele Vereine, wie gesagt, die erstens mal eine gute Verbandsarbeit leisten, mit Hege und Pflege und wo man auch wirklich als Vereinsmitglied erstens mal gute Chancen dann hat, weil der Bestand da ist, aber zum anderen eben auch von der Führung her, dass Angeln ein Stück weit überhaupt erst ermöglicht wird durch Gesetzeslage, wie eben, dass ich nachts angeln darf, dass ich dies darf, dass ich das darf. Von daher, das ist schon mal mein allererster Rat, wenn ihr da reinsteigt. Und das zweite ist dann die Angelmethode. Und das erste, was ich immer den Leuten rate, angelt aktiv, schon immer. Das hat sich jetzt noch mal ein bisschen mit dieser Live-Echolot-Technik noch mal ein bisschen verstärkt, wie so ein Brandbeschleuniger. Nichtsdestotrotz, das stand schon in meinem ersten Buch, dass das viel effektiver ist, mit der Spinnrute zu fischen. Aber hier ist es wichtig, welchen Gewässertyp habt ihr natürlich vor der Nase und welchen wollt ihr befischen. Die Spinnrute ist kein Köder bzw. keine Angelmethode, wo ihr zum Beispiel am Bodensee vom Ufer aus da werft. Natürlich, wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das sind da keine Gewässertypen dafür oder der Brombachsee oder sonst irgendwas. Das sind dann eher wieder Gewässer vom Boot aus, Kajak, Billyboot, mit der Live-Technik zum Beispiel oder mit dem Wallerholz. Da braucht ihr dann auch keine Live-Technik, weil ihr die Fische dann zum Köder holt. Und gerade bei diesen Angelmethoden ist das legale Angeln, also das mit Wurm, das Angeln schlechthin. Viel besser noch wie mit jedem lebenden Köderfisch, habe ich jetzt erst wieder probiert in Italien, ganz aktuell. Livebait gegen Wurm. Wurm bringt mehr Bisse, Punkt, aus, fertig. Und in Deutschland braucht ihr dann nur im Endeffekt das Gewässer dafür, wo die Bootsnutzung erlaubt ist und wie beim Klopfen zum Beispiel, dass ihr auch mal driften dürft. Und von daher ist das schon die allererste Sache, die ich euch mit auf den Weg geben will. Angelt aktiv. Ihr lernt so viel in einer relativ kurzen Zeit. Ihr seht viel vom Gewässer. Ihr kriegt viel schneller Erfahrung, wie als wenn ihr euch ein Zelt, eine Liege, da ein bisschen Urlaub machen wollt, ist alles verständlich, aber ihr legt nachmittags die Ruten, steht am nächsten Morgen auf, dreht die rein, eventuell sind die dann, ja, alle leer, die Ruten, kein Köder mehr drauf. So, und dann habt ihr das Hauptproblem, wann ist das passiert? War das abends um 6, wo ihr mal ganz kurz was gehört habt, war euch aber nicht sicher, ob das überhaupt was war? Oder ist das früh um 6 passiert? Das ist ein Riesenunterschied, weil es kann sein, und das glaubt es mir, das passiert so häufig, dass die meisten Leute nächtelang ohne Köder fischen. Und das liegt halt daran, dass ihr im Social Media eben seht, wie gut zum Beispiel dieser Tauwurm ist. Und ja, der ist gut, aber für alles andere eben auch. Und bei Tauwurm zum Beispiel braucht man diese Eier durchzuziehen, immer wieder Ruten kontrollieren. Und je nach Gewässer ist das natürlich extrem aufwendig mit Steinen, mit neu auslegen und so weiter. Das ist was ganz anderes, wie als wenn ich eine Rute entspannt auswerfe und bin innerhalb von 5 Minuten mit 2 gesetzten Ruten fertig. Von daher, das kann ich selber nachvollziehen aus tausenden Stunden, die ich am Wasser verbracht habe. Und das ist auch so ein Punkt. Wenn ihr das machen solltet, gewöhnt euch an und ihr seid mal weggenickt, Ruten kontrollieren. Glaubt es mir, das passiert so häufig, dass ich nachts um 3 munter geworden bin 2 Stunden eingepennt, habe die Ruten kontrolliert und es war noch nicht mal mehr ein Stück von dem Köder drauf. Krabben, Grundeln, Brassen, Döbel, Rapfen, was auch immer, kleine Wälse, auch so ein Thema, die klingeln einmal ganz kurz an, da ist meistens die Montage geleert, ohne zu wissen, wie das geht. Ich kann es euch bis heute nicht sagen, aber ich kenne das selber von meinem Hausgewässer. So oft, das klingelt einmal an, Rute hochgehoben, um von den 30 Würmern, die man 2 Stunden vorher montiert hat, ist nur nicht mal mehr ein Stück drauf. Und dann sollte jedem von euch klar sein, dann könnt ihr nichts fangen. Also, das ist auch hier meine Message. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, versucht, ein Gewässer so kennenzulernen, dass ihr aktiv dort angelt. Immer an die jeweilige Gesetzeslage angepasst, logisch. Da vermeidet ihr immer diesen Stress, der augenscheinlich früher oder später meistens entsteht. Gerade bei kleinen Vereinen. Haltet euch da dran. Und falls das komplett kontraproduktiv ist zu unseren Angelmethoden, meide ich dann auch das Gewässer. Was soll ich an den Stausee fahren mit 5000 Hektar, wenn da die Bootsnutzung verboten ist? Da fahre ich da nicht hin. Dann nutze ich meine Zeit und fahre dorthin, wo ich dann weiß, da wurden Welse gefangen, da komme ich dort ans Wasser, kriege da meine Angelkarte, ich da vom Boot aus fischen, los geht's. Das sind immer wieder so meine Sachen und das ist auch das, was ich jedem zum Beispiel auf so einer Hausmesse dann näher bringe. Guckt euch das Gewässer an und dreht jeden Stein um. Auch wenn ihr ein Gewässerstück habt, was jetzt von der Angelkarte bedingt 20 Flusskilometer ist. Guckt euch als allererstes diese 20 Flusskilometer intensiv an. Erstens mal bei verschiedenen Wasserständen. Macht euch Pläne. Wo sind Zuläufe, die eventuell trocken sind? Was passiert bei viel Niederschlag, wenn diese auf einmal Dreckwasser bringen von den umliegenden Feldern? Dann sind das Hotspots. Das müsst ihr dann wissen. Und dann lohnt es sich eben, wenn ihr im August zu Hause sitzt und es regnet und regnet und ihr wisst dann ganz genau, das ist jetzt der Spot, dann die Spinnruten, Wobblern, Blinkern, Gummifisch und dann seid ihr fertig. Und dann geht ihr dahin und ihr werdet dort Fisch fangen. Ihr werdet dort Fisch fangen. Und das ist immer wieder das, was mir sehr häufig fehlt. Ihr müsst jeden Stein umdrehen und alles wissen. Wo sind unterspülte Ufer? Wo ziehen die Futterfische im Winter hin? Wo sind Vertiefungen? Wo sind Strömungskanten? Wo sind im See umgefallene Bäume? Wo wird viel geangelt? Wo wird regelmäßig gefüttert? Wo sind harte Stellen, also als Untergrund, wenn ich zum Beispiel mit Boilies und Pellets angel? All diese Sachen sind wichtig. Zu wissen, damit fängt Wallerangeln an. Und dann als zweites, um das nicht zu langwierig machen zu wollen, hier das Format diesmal, angelt fein und klein. Auch immer wieder so ein Punkt, den ich jedem nur mit ans Herz legen kann. Angelt nicht, wenn ihr das erste Mal mit der Spinnrute auf Fels losgeht, Big Bait. Das ist Quatsch. Ihr braucht kleine Köder, maximal so 16 cm. Ihr bekommt damit viel mehr Aktionen, auch von den halbstarken Fischen, auch von anderen Fischen. Ich habe regelmäßig Hechtattacken, Rapfenattacken, aber auch große Döbel, die zum Beispiel auf den Catpointer beißen. Mehr wie einmal passiert, das ist ein ganz kleiner, zweiteiliger Wubbler oder ein Catcrank, ein Gummifisch dazu, in verschiedenen Bleiköpfen, maximal 16 cm und das reicht. Und genauso mit den Schnüren, mit dem Vorfachstärken, mit Wirbeln, angelt das alles angepasst. Und genauso ist es bei dem Thema Boilie-Pellet-Angeln auch. Da habe ich schon so viele krasse Erfahrungen jetzt in den letzten Jahren gesammelt, dass ein Riesenunterschied ist, ob ich ein Silent-Leader-Vorfach, was die dünnste Variante ist, aktuell 0,7 mm, weniger Bisse bekomme, wie mit dem Vorfach mit 45 Lips aus dem Karpfenprogramm. Deswegen kann ich euch das nur in dieser Stärke sagen. Die werden dann angegeben ungefähr mit 16 Kilo Tragkraft. Und das hat mich selber ein paar Mal schon erschrocken, dass das so auffällig ist. Auch Hakengrößen, Ködergrößen. Wenn wir zu grob angeln, fangen wir weniger Fische. Und von daher, falls ihr dann mit Pellet zum Beispiel losgeht, weil ihr wisst, die Karpfenangler auf den und den Spot gehen da im Sommer schon gar nicht mehr hin oder nur noch mit Tigernüssen, um die Welse ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu umgehen, dass die nicht immer zu als Beifang haben, fischt nicht zu grob. Ganz, ganz wichtig, angelt dann lieber so einen großen Pellet und ein Pop-up obendrauf oder ein 20er Boilie, Fischboilie, wie auch immer und ein Pop-up obendrauf. Und wie gesagt, ich habe jetzt viel experimentiert mit Sachen aus dem Karpfenprogramm, weil wir da dran sind, diese Pellet Range etwas zu verfeinern, haben aber den ganz schmalen Grat, das hatte ich schon mal, glaube ich, in anderen Videos auch erzählt, wo fängt Karpfenangeln an und wo hört es auf. Und ich fische mittlerweile fast nur noch, würde ich jetzt nicht sagen, aber viele Sachen aus dem Karpfenprogramm, gerade Haken und Vorfachmaterialien. Und wenn wir dann sagen, wir brauchen das auch, ist es ja eigentlich schon Karpfenangeln. Also von daher, das ist so ein ganz schmaler Grat, wo ich mir selber unsicher bin. Das ist wie mit den Ködern. Ein guter Köder für Wels, der sich abhebt vom Karpfenköder, kenne ich nicht. Es sei denn, wir angeln mit Hühnerherzen, Gedärm, Fischköpfen, logisch. Das ist was anderes. Da sammelt der Wels auch. Das kann durchaus sein, dass das ein guter Köder ist, wenn das die Fische gewöhnt sind zu sammeln. Hat man am Anfang schon mal ganz kurz thematisiert. Achtet da nur dabei drauf, dass ihr dann eben nicht in den Gewässer auf die Idee kommt, da 5 Kilo erstmal Gedärme reinzuhauen, die nach 2 Tagen wieder hochkommen, weil die verrottet sind unten auf dem Gewässergrund und dann wird es früher oder später da Stress geben. Gerade bei Seen, die abgeschlossen sind, flach sind, wo dann die meisten noch in Sommerferien auf die Idee kommen, das zu machen, ganz große Vorsicht geboten. Ab 24 Grad Wassertemperatur ist kaum noch Sauerstoff im Gewässer gelöst und wir heizen damit noch mehr die Photosynthese an. Und da kann es wirklich sein, dass das Gewässer an einen kritischen Punkt kommt mit dem Sauerstoffgehalt. Also von daher achtet da bitte drauf, immer wieder mein Appell, dass ihr euch da nicht quasi das Angeln selber kaputt macht, bevor es überhaupt angefangen hat, durch übermäßiges Anfüttern, erstmal unabhängig mit was. Und das sind alles so Sachen, die eben wichtig sind, gerade für Neueinsteiger und für diejenigen, die dann Welsangeln ja für sich neu entdecken. Ihr habt gefühlt 5000 verschiedene Möglichkeiten, zum Fisch zu fangen, egal ob mit der Spinnrute, vom Boot aus, mit dem Ballerholz, beim Ansitzfischen, mit Bojen, mit Unterwasserposen, mit Abspann, mit was auch immer. Und es ist für mich und bleibt wirklich eine Sucht. Und ich hatte das jetzt auch mal wieder kurz thematisiert mit dieser Live-Echolot-Technik, weil das so ein schmaler Grat ist. In der letzten Tour wurde ich das so vorgeführt, dass ich dann gesagt habe, das ist wie so ein Lügendetektor, dieses Live-Echolot. Denn welcher Angler will schon gerne zugeben, dass er am Fisch war mit seinem Köder, ist aber zu blöd, den zu fangen. Und das kann ich mir jetzt selber wieder auf die Stirn schreiben, dass ich eben zu blöd bin, selbst damit einen Fisch zu fangen. Das wird auf der einen Seite viele freuen, dass der Gründer zu blöd ist, da einen Fisch zu fangen. Auf der anderen Seite werden das andere nicht verstehen können, denn für manche in der breiten Wahrnehmung ist das ja kein Angeln mehr. Und das ist halt auch immer wieder so ein Punkt, den ich meine. Der Stress kommt meistens von innen heraus, nie von außen. Und was meine ich damit? Zum Beispiel meine Freundin oder meine Kleine, wenn die mit dabei sind, die mussten nicht wissen, wie groß dieser Fisch ist, den die auf einmal auf dem Echolot sehen. Aber die werden dann auf einmal nervös, weil die sehen, dass der Köder unmittelbar da an einem Riesenfisch ist, an einem Balken, wo man dann wirklich auf Deutsch gesagt, ja, die Barteln erkennt. Und dann werden die nervös. Und ich sage immer, wer da nicht mehr nervös wird, der hat ein falsches Hobby in meinen Augen. Und dann diesen Punkt dann immer zu haben, klar, wenn der dann beißt und ich fange da am Tag 10 Fische, ist sehr schnell auch die Luft raus. Für mich selber auch, das muss ich ehrlich gestehen. Aber das habe ich leider zu selten. Ich habe das an der Saone gehabt, da war ich unterwegs, da hatte ich am Tag 7 Fische, da war ich um 9 auf dem Wasser und war um 5 wieder im Auto. Das ist mir 2 Tage ineinander gelungen, dann merke ich selber ganz schnell, wie das abflacht, der Adrenalinspiegel. Ist mir selber passiert, den Schneid muss man auch haben, sich das einzugestehen. Aber wie jetzt ist man eben wieder angefixt und man wird immer wieder beim Welsangeln auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Weil man dann eben dachte, jetzt geht's richtig nach vorne und glaubt es mir, ich habe so viele Fische jetzt in der Februartour angeangelt. Große Fische, kleine Fische, wie auch immer. Und wir haben keinen Biss bekommen. Die haben überhaupt nicht reagiert. Es war wirklich frustrierend, das immer so zu sehen. Ich bin schier am Boden zerstört gewesen und auch das ist ein Teil des Wallerangelns. Und je nachdem, wie sehr euch das angefixt hat, müsst ihr früher oder später damit lernen, umzugehen. Denn Fakt ist auf jeden Fall, nach jeder erfolgreichen Tour wird es früher oder später auch wieder eine geben, die eben nicht läuft. Und dann dauerhaft den Schneid zu haben, sich wieder neu zu motivieren, auch mit diesen ganzen Grundproblematiken, was wir am Anfang besprochen haben, mit Gesetzeslage, mit Vereinsmitgliedern, mit was auch immer, immer wieder sich neu zu motivieren, rauszugehen, um sich selber dann wirklich in dieser Faszination Welsangeln wiederzufinden und dann auch selber seinen Weg zu gehen. Und das ist immer wieder das, was die wenigsten schaffen, die eben dann voll sind mit grauer Theorie oder mit irgendwelchen YouTube-Filmen, mit irgendwelchen Szenen, Anglern und eben nur sehen, wenn es läuft, wie es läuft. Aber nicht das Drum und Dran. Welcher Aufwand, welcher und jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mir das beim Karpfenangeln zum Beispiel in vielen YouTube-Filmen immer auffällt, ein ganz wichtiger Punkt für euch alle, Informationen. Und was meine ich damit? Mit Informationen meine ich damit, dass es zum Beispiel viele Karpfenangler gibt, die in einem Van durch Europa fahren, halten an, schmeißen 4 Karpfenruten raus oder 3 und fangen 40 Pfünder. Wie von Zauberhand, vom Van aus, in den öffentlichen Gewässern. Glaubt es mir, ihr werdet diese Plätze, wenn ihr die Information nicht habt, nie finden, ganz selten finden und dann zur falschen Zeit finden. Und das ist halt auch immer wieder so ein Punkt. Um Wels angeln ist genauso. Ich habe viele Informationen zu verschiedenen Gewässern, zu verschiedenen Abschnitten vom Fluss, zu verschiedenen Jahreszeiten. Ich habe viele Lokalmatadore, die wirklich fit sind auf ihre jeweiligen Gewässertypen. Und da könnte ich mir die Besten dann immer raussuchen, fahre da hin und dann sehe ich immer aus, wie als wenn ich vom Himmel gefallen bin, der große Superstar, und kann dann meine Erfolge verkaufen. Dahingehend habe ich mich ja aber als Wesen extrem verändert. Das bin ich nicht. Ich glaube auch nie, dass ich das in der Form je war. Ich hoffe es natürlich nicht, dass meine Außendarstellung so je war. Aber das ist einer der wichtigsten Punkte für jemanden, der das normal als Hobby betreibt. Dass ihr diese Bubble nicht habt. Die ist viel zu klein, gerade als Anfänger. Und diese ganzen Stars, beziehungsweise Leute, die ein bisschen was machen, erstens mal haben sie vielleicht sehr oft ein gutes Hausgewässer, wo sie sich wirklich gut auskennen und ihre Erfolge dort mit euch teilen. Und das ist durchaus legitim, das will ich nicht kleinreden, definitiv nicht. Denn, wie gesagt, es muss jeder erstmal sein Gewässertyp knacken. Und das geht an jeden Gewässertyp. Aber das braucht eben Zeit, das Verständnis und diese Bereitschaft, eben sich auch mal über Schneidertage, Wochen hinwegzusetzen. Und wenn ihr dann in eine gewisse Kategorie aufsteigt und seid viel unterwegs, werdet ihr viele Leute kennenlernen, ihr werdet ein Netzwerk aufbauen und dann irgendwann wird das viel einfacher. Zum Beispiel weiß ich jetzt Plätze, da kann ich hinfahren, das sind von mir aus 1000 Kilometer, da kann ich euch 50 Euro auf den Tisch legen, weil ich weiß, ich fange dann dort einen Fisch. Warum? Nicht, weil ich da so toll bin oder weil ich das so super drauf habe, sondern weil mir dann eben jemand sagt, die Fische sammeln sich von der und der Wassertemperatur dann dort in diesem Gebiet. Fahr da hin und dann geht's los. Das habe ich nicht dann auserkundschaftet, sondern jemand vor Ort, mit dem ich dann in Kontakt stehe. Und deswegen ist dieses Netzwerk extrem wichtig und gerade für Neueinsteiger überhaupt nicht verfügbar. Und das ist immer wieder so ein Appell an euch. Habt dieses Wissen im Hinterkopf. Lasst euch davon nicht beeinflussen, sondern geht einfach euren eigenen Weg, ohne die Lust am Angeln zu verlieren, gerade am Wallerangeln. Denn ihr braucht nun mal diesen Schneid dauerhaft, euch zu motivieren, rauszugehen und eben diese Schneidertage auch wegstecken zu können und dann weiterzumachen. Das ist das, was mir zum Fisch des Jahres einfällt. Und mir fällt das dann auch immer wieder auf, zum Beispiel auf der Messe in Berlin. Ich habe immer am wenigsten zu tun. Das ist immer wieder so ein Punkt, weil Welsangeln, das ist zwar der Fisch des Jahres, aber die wenigsten wollen mit diesem Fisch was zu tun haben. Und das liegt halt damit zusammen, dass eben ein Barsch für die meisten viel einfacher zu verstehen, zu fangen ist, umzusetzen ist, allein vom Zeitmanagement, vom Geldmanagement, von der Logik her, wie eben ein Wels. Und das muss man wirklich sagen, es ist halt immer wieder dieser Unterschied, wenn ich so einen Spinner irgendwo durchs Wasser ziehe und fange da halt einen 15 cm Barsch, da passiert irgendwas. Oder ich fahre dann halt an eine andere Stelle und irgendwo werde ich dann schon meinen Fisch da am Tag fangen, wenn die Bedingungen natürlich einigermaßen passen. Aber beim Wels kann es sein, was ich gerade angedeutet hatte mit diesem Lügendetektor, dass wir am Fisch sind über Tage und kriegen keinen Biss und denken, wir wissen alles. Und dabei fällt mir immer wieder auf, wir wissen gar nichts. Und obwohl ich so wenig weiß, habe ich es hoffentlich wieder geschafft, den ein oder anderen wichtigen Impuls euch mit auf den Weg zu geben. Für alle, die jemanden kennen, die mit Welsangeln anfangen wollen, angefangen haben, teilt das bitte, das Format, damit es wirklich viele Leute erreicht. Ansonsten sage ich, wir hören uns in eins der nächsten Wallerflüsterer Podcast-Formate wieder. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch alles Gute, euer Benni. Ciao.